Also, herzlichen Glückwunsch. Lauter mutige Leute. Ich kann euch jetzt einpacken und gehen, gell? Mache ich nicht. Nein, ich erzähle Ihnen noch ein bisschen was. Meine Tischnachbarin hat mich auch gefragt, wie kamen Sie auf das Thema dieses Abends? Aber das kommt gleich. Zuerst ein paar Sätze zu mir. Mein Name ist Andrea Eisler und ich habe mich gefreut, dass wir durch unsere erste Pfarrstelle gefahren, dass ich jetzt auf dem Herweg durch unsere erste Pfarrstelle gefahren bin. Das war Mundelsheim am Neckar. Dort habe ich begonnen mit meinem Mann damals vor vielen Jahren jetzt schon, gell? Ich verrate Ihnen nicht, wie lange, aber schon ganz lange. Genau, ich bin verheiratet tatsächlich mit einem Pfarrer, Tobias Eisler. Wir sind seit 10 Jahren in Rüdostfildern Pfarrersleute und seit wir dort sind, arbeite ich in der Gemeinde mit als Gemeindediakonin. Vor langer Zeit habe ich meine Ausbildung in Eitlingen gemacht. Die Ausbildung gibt es nicht mehr, mich gibt es noch. Und ich darf mit 30% mitarbeiten, bei Frauen, bei Kindern, bei Senioren vor allem und mit 30 weiteren in unserer Grundschule. Also ich sage immer zu meinem Mann, ich habe das schöne Teil und du hast manchmal das schwierige Teil. Ich darf nämlich ganz viel Kaffee trinken, frühstücken mit Krabbelkindern. Ach, ich darf einfach das Schöne. Komm. Wir haben 5 Kinder, die keine mehr sind. Der Jüngste steht jetzt im Abitur und macht sein Abi dieses Jahr und überlegt dann eben auch, wo er hinausfliegt aus dem Nest. Ich hoffe, er kommt wieder, aber so ein freiwilliges soziales Jahr, das ist bei unseren Jugendlichen immer ganz hoch im Kurs gewesen. Und ich habe mich auch immer gefreut, dass sie so mutig waren, das zu machen. In Rumänien, in Serbien, in der ganzen Welt waren sie unterwegs. Und sind zurückgekommen mit einem großen, dankbaren Herzen. Auch für die Familie, die man zu Hause hatte, an der man sich als Teenie ja auch manchmal so kräftig gerieben hat, gell? Aber meine haben dann im Ausland auch kennengelernt, wie man auch aufwachsen kann. Und das war ein ganz, ganz wichtiges Learning, würde man heute auf Neudeutsch sagen, gell? Also dieser Mut hat sich gelohnt für alle. 5 Kinder, der 4. heiratet dieses Jahr. Und 2 Enkel habe ich auch schon. So, aber jetzt, wie kam ich aufs Thema? Mut tut gut. Lang ist es her, da saß mein damals Jüngster auf meinem Sofa und ich hörte nur einen Satz, Mensch, bin ich mutig. Und ich drehte mich um und überlegte, was macht er denn jetzt wieder, gell, dass er sich mutig fühlt und sah, er hatte ein Bilderbuch in der Hand und er streckte seinen Kopf in ein Löwenmaul. Mensch, bin ich mutig. Das ist mein Jüngster. Also der ist schon ganz schön gealtert in der Zeit, gell? Und Sie merken, wie alt dieser Vortrag schon ist, aber er wird immer wieder gewünscht und ich merke daran, dass Mut einfach gefragt ist. Und ein Mensch, bin ich mutig, das sah ich damals in diesem Kindergesicht, das beflügelt, das motiviert. Das wirkt ganz tief in die Seele und das gibt wirklich Mut. Und Mut tut gut und Mut ist gefragt. Das haben Sie mit Ihrer Wahl heute auch wieder bewiesen. Deswegen herzlich willkommen jetzt auch in der Mutzone. Also Mut ist ein ganz großes Thema unserer Zeit. Als ich diesen Vortrag schrieb, war dieses Thema Mut unglaublich oft in der Presse. Es gab Menschen, Journalisten, die sich sogar Ermutiger nannten, Bücher zum Thema schrieben, Internetforen, Podcasts, alles Mögliche. Mut war das Thema. Und dann kam Corona. Und ich habe den Verdacht, dass wir über Corona und über den ganz vielen Problemen, die wir derzeit auch noch so haben, den Mut hinten runter haben fallen lassen. Aber er fehlt uns eben doch. Und deswegen ein wirklich wichtiges Thema, dem wir uns immer wieder einmal stellen müssen, weil wir nur mit Mut uns auch alltäglichen Herausforderungen wirklich gut stellen und ihnen begegnen können. Vielleicht ist ja der Kampf ums Überleben heute nicht mehr ganz so groß oder wieder so groß, dass dieses Thema Gewicht hat. Menschen suchen ja Herausforderungen. Die suchen das Abenteuer und die suchen ja ganz oft, wo kann ich denn beweisen, dass ich mutig bin. Die suchen den Kick und machen unglaublichste Mutproben. Ich weiß nicht, wie mutig Sie sind, aber überlegen Sie mal, würden Sie in einer Castingshow auftreten? Gibt es ja ganz tolle, gell, so Songtalent oder keine Ahnung was. Würden Sie auftreten und dort diesen alten, wunderschönen Choral Lobe den Herren singen? Wer macht's? Niemand bereit, schade. Ich habe gedacht, bei Ihnen finde ich jetzt jemanden. Würden Sie todesmutig am Bungee-Seil sich irgendwo hinunterstürzen von einer der großen Brücken? Gibt es hier nicht so in der Nähe oder müssen wir bis ins Kochertal weiterfahren? Ich höre ein paar jubeln, also ein paar wären bereit. Sehr gut. Hätten Sie den Mut, das war mal die Idee meiner Tochter, hätten Sie den Mut, sich abends im IKEA einschließen zu lassen und dann mal so durch alle Betten, ja? Ah, das wäre doch auch eine Idee, gell? Oder, das wird auch trendy, wären Sie bereit, Heuschrecken zu essen? Das überlegt man ja, gell? Proteine sind ganz wichtig und Proteinnahrung, Insektennahrung. Wer weiß, ob das noch kommt. Aber vielleicht haben Sie den Mut, beim Aldi, beim Lidl, beim Penny, keine Ahnung, wo Sie gerne einkaufen, so mal mit Ihrem vollen Wagen an der Schlange entlang vorzugehen und zu sagen, Sie haben doch nichts dagegen, dass ich den Ersten mache. Ja, also, so mutig sind wir meistens nicht. Und trotzdem, dieses Thema Ermutigung und Mut ist unglaublich groß. Warum eigentlich? Ich glaube, ganz vielen Menschen heute fehlt so eine Grundgeborgenheit in ihrem Leben. Das ist ja wie so eine Art Basis, die wir brauchen, von der aus wir starten können und Herausforderungen wirklich angehen können. Aber die konnten nie erleben, dass sich jemand verlässlich um sie kümmert, dass jemand verlässlich für sie da ist. Und ich mache da bis heute sehr offen und sehr freimütig mein Fragezeichen, wenn wir Kinder zu früh in der Krippe abgeben. Das ist auch eine Frage der Verlässlichkeit. Tut es unseren Kindern gut, wenn sie früh fremd betreut werden? Oder bräuchten sie nicht länger die Mama? Meine Frage. Dieses vorbehaltlos geliebt zu sein, nicht in einer Gruppe, gell? Weil uns geht ja alles nur noch in den großen Gruppen, gell? Von der Wiege mittlerweile bis zur Bahre. Die Senioren sitzen auch wieder im Stuhlkreis, ja? Wie die Kleinen. Also, das ist schon sehr spannend, wie wir leben. Aber bräuchten wir nicht viel mehr eine verlässliche Betreuung? Und weil wir eben nicht gleich 5, 6, 7, 8 Kinder auf einmal bekommen, braucht es nicht dieses Mama-Kind, Papa-Kind länger. Damit unsere Kinder Mut fassen, wissen, ich bin geliebt, ich habe ein Gegenüber, das kümmert sich um mich. Und vielleicht, weil uns das fehlt, deswegen grassiert die Angst. Die German-Angst ist ja sprichwörtlich, gell? Die German-Angst ist wirklich da draußen überall unglaublich. Ich hatte Besuch in dieser Woche. Er gibt im Moment im ganzen Winter niemandem die Hand, aber er saß mir fröhlich gegenüber und hat mein Essen gegessen. German Angst, ja, German Angst. Angst vor Krankheit, Angst vor der Zukunft. Und ich gebe zu, wir haben gerade viel Sorgen, die wir uns berechtigt machen können. Was wird denn aus unserer Zukunft? Wo steuern wir denn da noch hin? Es geht nicht nur um höhere Preise an der Tankstelle, gell? Es geht ja um viel mehr im Moment. Und Angst frisst Mut. Angst frisst Lebensmut. Außerdem sind viele Menschen unter ständigem Druck und unter Überforderung. Ja, wir müssen so viel leisten. Und wir Frauen, da bin ich Frauenrechtlerin sowieso, ja. Wir sollen Haushalt, Familie, Kinder und wir sollen jetzt auch noch nebenher arbeiten. Und zwar nicht nur 50%, sondern bitte, ja, ihr Frauen, macht mal ein bisschen mehr. Zeigt mal, dass ihr was drauf habt. Also diese ganzen Bälle alle in der Luft zu halten, das überfordert sehr viele von uns. Und daran kann man zerbrechen und daran kann man vor allem mutlos werden. Wie soll ich das denn alles noch schaffen? Und komme ich nicht dabei selber unter die Räder? Und wie viele, vielleicht auch von Ihnen, haben als Kinder in ihrem Aufwachsen Sätze gehört wie, lass mich das machen. Du schaffst das ja doch nicht. Du bist ein Versager. Du kannst doch gar nichts. Oder aus dir da wird nie etwas. Und die haben über solchen Sätzen den Mut verloren. Und die Souveränität ist einfach mal zu versuchen sogar ist verloren. Ja? Also nochmal den ersten Schritt zu machen. Vielleicht einfach aufgegeben. Und ich habe mich natürlich selber gefragt, Andrea, bist denn du eigentlich mutig? Gell? Du kannst jetzt hier ganz mutig vor die Frauen hinstehen und von Mut reden, aber bist du eigentlich selber mutig? Bist du berechtigt, hier vorne zu stehen? Und ich muss Ihnen gestehen, ich bin kein mutiger Mensch. Bin ich nicht. Ich erinnere mich noch, Schwimmunterricht, Klasse 3. Ich zitternd und zagend bin hoch auf diesen 5-Meter-Turm. Ich bin hinuntergesprungen und habe gesagt, das war das letzte Mal. Mehr brauche ich nicht. Ich habe es durchgezogen. Bis heute bin ich so hoch nicht mehr ins Wasser hinuntergesprungen. Oder ich setze keinen Fuß auf eine dieser total verrückten Wildwasserbahnen, die man da fahren kann. Das brauche ich alles nicht. Das überlasse ich ganz getrost meinen Kindern. Ich gebe zu, ich bin feige. Und dann las ich bei dem französischen Schauspieler Fernandel, wer zugibt, feige zu sein, der ist mutig. Also bin ich ja doch ein bisschen mutig. Auf jeden Fall bewundere ich mutige Menschen. Und ich habe Ihnen ein paar mutige Menschen mitgebracht. Dies hier ist nicht mein Enkelkind. Aber ich habe jetzt auch wieder eins, was sich überall hochzieht. Ein Kleinkind zum Beispiel ist unglaublich mutig, oder nicht? Es zieht sich an allem hoch. Alles, was in die Quere kommt, wird als Training benutzt. Es trainiert eben den aufrechten Gang. Und wieder fällt es dabei auf die Nase. Meine Tochter stöhnte erst gestern, ich muss so aufpassen, der holt sich überall blaue Flecken. Aber er ist eben umtriebig, unser kleinster Enkel. Und dennoch angefeuert durch die Rufe von Papa und Mama, Opa und Oma und sonstigen Onkels und Tanten, wird jede einzelne Niederlage überwunden und sie versuchen es noch einmal. Also Kleinkinder, da steckt Mut, da steckt Motivation drin und schließlich endlich gelingen die ersten Schritte. Ich bewundere bis heute die Bürger von Plauen hier oben. Diese Plauener, die haben ihre Haut riskiert. Damals vor der Wende 89, gell? Leipzig genauso, Berlin, Dresden, überall waren sie auf den Straßen und haben öffentlich für Freiheit demonstriert. Und Tausende waren da. Die gingen zu den Friedensgebeten. Und zeitgleich hat man in Berlin mit großem Getöse noch den 40. Jahrestag der Gründung der DDR gefeiert. Aber der Staat war schon marode. Ich bewundere immer wieder auch den Mut von Gladys Elwert. Hier haben wir sie hier außen. Gladys Elwert, wenn Sie mal Zeit haben, lesen Sie ihren Lebensbericht. Wunderbar. Dieses kleine Persönchen wusste sich berufen, ich werde einmal Missionarin in China. Aber sie wuchs in ganz einfachen Verhältnissen auf. Ihr Vater war Postbote und mit viel Bildung und Förderung war da nichts zu wollen. Ihre schulischen Leistungen, ehrlich gesagt, ließen zu wünschen übrig. Und nach einer Probezeit bei der China Inland Mission in London sagte man ihr, man könne sie nicht übernehmen. Sie sei untauglich, Missionarin zu werden. Und zwar wegen mangelnder Intelligenz. Also sie würde wohl niemals diese schwere chinesische Sprache irgendwie lernen können. Aber dieses junge Dienstmädchen ließ sich nicht entmutigen. Die sparte auf eigene Faust ihr Geld, das sie verdiente. Sie reiste auf eigene Faust zu einer Missionarin irgendwo in China, mit der sie einen losen Briefkontakt hatte und wollte dieser Missionarin helfen. Und die schaffte das irgendwie mit dem Zug damals, gell? Nicht mit Flug und schön umsorgt aussteigen, nein, mit dem Zug quer durch Russland und dann später eben durch den asiatischen Kontinent. Bis nach China ist sie gereist. Und sie wurde eine der bedeutendsten Gestalten der Missionsgeschichte bis heute in China, bevor dann Mao kam und Christen massiv verfolgt hat in diesem Land. Aber wir merken, Mut ist eigentlich mehr als irgendeine witzige oder verrückte Mutprobe. Gell? Mut hat ganz viele Facetten. Und Mut ist eine unglaublich kostbare Ressource und die steckt eigentlich schon angelegt in jedem von uns drin. Und wenn wir genau hinschauen, dann steckt hinter jedem Mutigen einer, der ermutigt hat. Wir Menschen brauchen Ermutigung. Eltern tun das für ihre Kinder. Oder Lehrer für ihre Schüler, hoffe ich sehr. Teamkollegen ermutigen sich gegenseitig und machen sich hoffentlich nicht fertig. Und Freunde, die spornen einander an. Wir brauchen immer wieder Menschen, die aufhelfen, die Mut machen, die sagen, du schaffst das, ich traue dir das zu. Deswegen die Frage, wie können wir eigentlich einander ermutigen? Wie schaffen wir das, dass wir dem anderen diesen Tick Mut geben, der ihm vielleicht jetzt gerade im Moment fehlt? Ich glaube, indem wir einander so lieben, wie wir sind. Und nicht so, wie wir den anderen gerne hätten, sondern so, wie wir sind, ihn ermutigen. Und wenn diese Basis stimmt, so wie du bist, so habe ich dich lieb, so schätze ich dich, dann greift auch der Satz, du schaffst das. Es kann unglaublich entmutigend sein, wenn ich dem anderen schon gar nichts zutraue. Ich habe bis heute in meiner Klasse Kinder, die ihre Schuhe nicht selber binden können. Gell? Ich dachte früher, man lernt das ja im Kindergarten, ne? Aber mir erzählte noch schlimmer eine liebe Verwandte von mir, die in Köln eine Schulklasse betreut. Sie sagt, Sozialfaktor 9, schlimmer geht's nicht mehr. Die Kinder sind nicht sauber. Schulkinder. Wir müssen dem anderen etwas zutrauen. Also sie erzählte von einer arabischen Familie, da wird das Kind behandelt wie der Pascha. Ja, der Vater trägt den Schulranzen, der Vater zieht die Schuhe aus, der Vater legt das Mäppchen auf den Tisch und. Und das Kind lässt sich bedienen, es sei ihm was runtergefallen, ich schweife ein bisschen ab, gell? Es sei ihm was runtergefallen in der Schule, er wäre in Tränen ausgebrochen und hätte sie angeschaut. Und als sie nachfragte, was denn los ist, sagte, der Papa muss kommen und es aufheben. So kann man seine Kinder auch erziehen, gell? Aber wir wollen sie zu mutigen und zu stabilen Kindern erziehen. Also müssen wir ihnen auch etwas zutrauen. Und nicht über jede Hürde sofort drüber weghelfen. Und natürlich, ich habe 5 Kinder gehabt, natürlich kann es die Mama erstens besser, zweitens sauberer, ohne Sauerei und schneller auch noch. Gell? Aber wenn wir die Kinder nicht machen lassen, dann lernen sie es nicht. Also ich traue dir was zu, du schaffst das. Versuch selber. Extrem entmutigend, ihr lieben Frauen, das kennt ihr auch, ist Perfektion. Wir haben ja ein perfektes Buffet gehabt, perfekter Nachtisch, alles super, super toll. Aber gell, wenn etwas zu perfekt ist und ich mir den Druck mache, es muss 99% oder 190% sein, dann entmutigt das auch. Dann darf ich mir gar keinen Fehler mehr gönnen. Und Fehler sind doch gar nicht schlimm. Fehler machen uns nur menschlich, mehr nicht. Keiner muss perfekt sein, keiner. Wo es erlaubt ist und akzeptiert, dass wir auch mal einen Fehler machen dürfen, da wächst die Kreativität und das Engagement und die Ermutigung auch. Ich kann dem anderen helfen, wenn ich ihm vermittle, du, ich glaube an dich. Und auch wenn dir mal was daneben geht, dann machen wir es halt nochmal. Es ist wohltuend, wenn wir darauf achten, ermutiger zu sein füreinander. Und ich möchte Sie jetzt mal herausfordern, Sie waren so schön am Reden, gell? Und das dürfen Sie jetzt nochmal. Ich habe Ihnen 3 Fragen mitgebracht zum Thema, wir brauchen Ermutigung. Können Sie das jetzt gleich lesen, hoffe ich, hinter mir. Erstens, bist du mutig? Zweitens, wer hat dich ermutigt? Und drittens, wo brauchst du gerade Mut? Jetzt seien Sie mal mutig und diskutieren Sie diese 3 Fragen kurz. Ich schaue auf die Uhr. 3 Minuten an Ihren Tisch. Thank you. wunderbar. Sehr gut. Ich habe ja schon gedacht, dass sie mich nicht im Stich lassen, gell? Vielen Dank für Ihren Mut, Ihre Erlebnisse jetzt auch am Tisch zu teilen. Vielen Dank dafür. Ich merke immer wieder, wie sehr wir voneinander lernen und einander brauchen. Also danke für Ihren Mut. Aber ich habe vorher schon rausgehört, Sie lassen mich nicht im Stich, gell? Wir brauchen Mut. Mut ermöglicht neue Wege. Mut reißt so viel auf, was uns weiterhelfen kann. Ich habe ihn ein bisschen zusammengestellt. Mut, sagt Corrie ten Boom einmal, Mut ist Angst, die gebetet hat. Da ist natürlich ein Stück Angst, gell? Aber mit Gebet umschlossen wird sie zu Mut. Mut geht Hand in Hand mit Vertrauen, dass ich jemandem vertrauen kann. Mut heißt, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Also die Realität auch als Realität wahrnehmen. Und sehen, wo die Schwierigkeiten sind. Nicht sie locker flockig überspielen. Das ist nicht unbedingt Mut, das ist manchmal Naivität, gell? Aber Mut heißt, die Realität sehen und trotzdem weitergehen. Mut ist, die eigenen Überzeugungen leben, wenn niemand sie teilt. Ja, alles andere ist ja easy, gell? Mainstream-Denke, kein Problem, wenn ich da gut drin liege und alle denken um mich, so fühle ich mich wohl. Aber wie ich sag mal, ein Satz, der liegt ein bisschen quer. Ich merke, dass es in unserer Gesellschaft heute schon schwierig wird. Da kann man zum Teil mittlerweile Freunde verlieren, gell? Aber das ist Mut, die Überzeugungen leben, auch wenn sie keiner teilt. Mut ist nach der Niederlage nicht aufgeben. Hatten wir vorhin bei unserem Kleinkind, gell? Nicht aufgeben, auch wenn wir mal auf die Nase fallen. Mut ist, die eigenen Fehler einzugestehen. Ich höre den Satz, Entschuldigung, da habe ich etwas falsch gemacht, nicht mehr. Es fällt mir richtig gehend auf, dass den kaum mehr einer sagt oder es wagt, das so auszudrücken, gell? Mut ist Fokussierung auf das Ziel. Also egal, was rechts und links sich mir entgegenwirft, ich habe ein Ziel im Auge und das will ich erreichen, von dem lasse ich mich nicht abbringen. Das ist Mut. Mut ist Leben und Mut macht Helden. Mut macht Helden. Letztlich kann man nur mit Mut ein Leben voll Herausforderungen meistern. Und ich habe Ihnen heute einen besonders Mutigen mitgebracht, einen, der selber ermutigt worden ist, und diesem Mann begegnen wir in der Bibel. Ich wage Ihnen, einen Mann mitzubringen ins Frauenversporn, aber wir können auch von Männern was lernen, ja. Und dieser Mann ist der Paulus. Er begegnet Ihnen in der Bibel, wir können es nachlesen, in Apostelgeschichte 9, noch unter dem Namen Saulus, ein hochgebildeter, wunderbar gelehrter Mann, ein Theologe. Und er verbeißt sich aber richtig gehend in diese Sekte, die sie den neuen Weg nennen, also in diese Jesus-Nachfolger. Wie kann das sein, dass irgendein Zimmermann aus Nazareth behauptet, ich bin der Messias? Dass der behauptet, ich sterbe und ich stehe wieder auf und ich bin der Sohn Gottes, der euch rettet. Und dass der auch noch Nachfolger hat, selbst nach diesem grausamen Tod am Kreuz. Dieser Saulus bekommt Papiere, der tut alles, damit er Christen verfolgen und ausrotten kann. Mensch, Andrea, eigentlich eine Geschichte von einem Wutanfall, nicht eine Geschichte von einem Mutanfall, oder? Tatsächlich, diese Christen versetzen ihn so in Rage, dass er auszieht und alles tut, um sich diesem neuen Weg entgegenzustellen. Er ist sich sicher, diese Christen sind Gotteslästerer. Er fühlt sich im Recht, er ist auf dem richtigen Weg. Und dann macht er sich auch auf nach Damaskus, auf den Weg in die Hauptstadt von Syrien, in der auch heute noch Christen leiden, gell? Und auch dort will er den Christen den Garaus machen. Muss nicht Gott wütend dreinschlagen? Und muss er nicht diesem Hass ein Ende machen? Muss er sich ihm nicht in den Weg stellen und werfen? Und dann tatsächlich, auf diesem Weg des Saulus strahlt sein Licht auf, göttliches Licht strahlt auf. Gott stoppt diesen Wütenden und er stürzt diesen Hochmütigen, der meint, ich habe die Wahrheit mit Löffeln gefressen, dem stellt er sich in den Weg. Er begegnet ihm höchstpersönlich. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das heißt, Saul, was tust du? Komm doch zur Besinnung, was tust du da eigentlich? Saul ist total verwirrt. Er kommt überhaupt nicht dazu, irgendwie jetzt sein Tun zu rechtfertigen. Er will nur eines wissen, wer ist denn der, der sich ihm jetzt da in den Weg stellt? Wer ist der, der sogar seinen Namen kennt? Und er fragt nach. Und dann hört er, ich bin Jesus, den du verfolgst. Wie muss ihn das getroffen haben? Dieser Jesus, von dem er doch glaubt, natürlich, er ist irgendwie gestorben am Kreuz, aber da ist er dann auch geblieben. Und der Rest der Geschichte, das ist Erfindung, das ist Lüge, reine Lüge. Und der redet ihn jetzt an, wie kann denn das sein? Und da steht er zerschlagen und gedemütigt, dieser Saulus. Gerade noch hat er großmundig und vollmundig für Gottes gerechte Sache streiten wollen. Und nun sitzt er da. Und als er aufsteht, merkt er, ich kann nicht mehr sehen. Mit Blindheit geschlagen. Das war er vorher schon. Jetzt ist er blind. Und seine Begleiter müssen ihn hineinführen nach Damaskus. Und dort sitzt er nun 3 Tage lang. Trinkt er nicht, isst er nicht und sieht nichts. Was soll denn jetzt werden? Er weiß es nicht. Und dann ganz langsam wächst in ihm der Mut, sich der Wahrheit zu stellen. Dieser Mut, der uns oft so schwer fällt, gell? Wenn wir von einem falschen Weg runtergeholt werden, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Und dann spürt er, ich habe versagt. Ich war völlig falsch unterwegs. Aber an dem Punkt dieser Entmutigung, da begegnet ihm Gott. Und dann hallen immer noch diese Worte in seinen Ohren, Saul, Saul. Und da geht ihm auf, dieser Jesus, ja, er ist der lebendige Herr. Er kennt mich mit Namen, er macht mich nicht fertig, sondern er bringt mich zurecht. Gott macht mich nicht fertig, er bringt mich zurecht. Jesus, der Herr, verwirft mich nicht, sondern er sagt Ja zu mir. Und in diesem entschlossenen Mann, da reift ein ganz gewaltiger Mut. Es ist der Mut zur Umkehr. Mut zur Umkehr. Gell, Gott hat alle seine Sicherheiten, alle seine Überzeugungen, sein ganzes Wissen, sein ganzes Sein erstmal zu Fall gebracht. Aber jetzt geht er ermutigt in ein neues Leben und er kann neu anfangen. Ich erlebe das immer wieder als das Schwerste, aber auch das Größte, wenn ein Mensch Mut hat, umzukehren. Gell, wie schwer fällt es uns schon, so alte Gewohnheitsmuster aufzulösen und irgendwas Neues zu machen. Irgendwann sagte mein Arzt zu mir, Frau Eisler, Sie haben so niedrigen Blutdruck, Sie sollten mehr Sport machen. Ich, gehorsam wie ich bin, wünsche mir zu meinem Geburtstag ein Mini-Trampolin, damit ich wirklich so mit im Auf und Ab einfach so ein bisschen mehr Schwung bekomme, gell? Mein fürsorglicher Ehemann, der Beste von allen, der kauft mir das auch. Und am Anfang bin ich sehr treu und sehr brav und hüpfe im Schlafzimmer am Fußende auf und ab meines Bettes, gell? Aber ich verrate Ihnen besser nicht, wo dieses Ding jetzt gerade steht, beziehungsweise lehnt, weil es so ein bisschen vernachlässigt ist und wie viel Staub es schon angesetzt hat. Es fällt uns so schwer, gell? Ein Gewohnheitsmuster zu durchbrechen und mal was anders zu machen und anders zu gestalten. Und wie viel schwerer ist es für uns einzugestehen, Mensch, ich bin eigentlich auf einem falschen Weg unterwegs. Ich habe gedacht, ich komme ohne Gott klar, ich brauche ihn nicht. Ich habe ihn ausgeklammert, habe milde gelächelt über die, die sich Christen nennen. Und dann ruft dich Gott mit Namen, vielleicht heute Abend. Gott ruft dich mit deinem Namen. Und dann musst du zugeben, du warst in die falsche Richtung unterwegs. Und es geht ohne diesen Gott in die Dunkelheit. Aber Gott will dich so gerne in sein Licht stellen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Und ich erlebe ganz viele Menschen, die sind so an einem Punkt der absoluten Mutlosigkeit. Und die können wirklich nur sagen, ich habe versagt. Gestern erst traf ich eine Frau, die Ehe in Scherben. Und sie weint und sie sieht keinen anderen Ausweg, als das jetzt mit dem Anwalt durchzukämpfen. Aber sie sitzt selber da und sagt, ich habe versagt, ich habe es nicht retten können. Ich bin gejagt, es ist zu Ende mit mir. Aber gerade an diesem Punkt, da will dir Gott begegnen. Gott kennt uns, Gott liebt uns. Und er weiß um Schuld, er weiß um Zerbruch, er weiß um die bittere Wahrheit in unserem Leben, der wir so gerne mutlos aus dem Weg gehen. Und er weiß auch um diese tiefe Mutlosigkeit, die wir kennen. Und dann kommt er und dann sagt er ja zu uns. Gott sagt ja zu dir. Gott sagt ja zu mir. Er kann dein Leben grundlegend verändern. Alles umkrempeln, völlig neu schaffen. Ganz egal, was vorher gewesen ist. Das ist herrlich, wenn ein Mensch diesen Mut fasst und umkehrt in die offenen Arme Gottes. Das ist mutig. Und Gott selbst ermutigt uns dazu. Er ist doch der große Mutmacher zum Leben. Er ist nicht der Miesmacher und er ist auch nicht der Kaputtmacher, sondern er ist der Mutmacher zum Leben. Und dazu sendet er immer wieder seine Ermutiger aus. Bei Saulus kommt Hananias vorbei, der eigentlich Angst hat vor diesem Typ, der ihn doch umbringen wollte. Das weiß er genau, der Hananias. Aber Gott schickt ihn. Und dann betet Hananias mit ihm und macht ihm Mut zu einem Leben mit Jesus. Wo sind wir unterwegs? Heute fällt so ein Licht der Ermutigung auf unseren Lebensweg. Diese Ermutigung heißt, lass dich ein auf Jesus Christus. Wage den Mut zur Umkehr. Ja, Paulus, der vollzieht tatsächlich eine 180-Grad-Wende. Paulus bekommt eine völlig neue Aufgabe. Jetzt soll er Gottesbotschafter werden. Er soll seinen Namen bekannt machen. Aus dem Christenverfolger wird ein Christusverkündiger. Und der Paulus wehrt sich nicht und sagt mutlos, nee, kann ich nicht. Das ist ja nicht authentisch, keiner wird mir glauben. Er kneift nicht, er versteckt sich nicht. Nein, dieser Paulus hat wirklich einen Mutanfall, der fängt sofort an. Er geht in die Synagoge und denen, denen er vorher gesagt hat, diese Christensekte, das ist falsch und verkehrt, denen sagte er jetzt, dieser Jesus, dieser Name ist höher als alle Namen, den müsst ihr anbeten, das ist der Weg zu Gott. Also aus dem wütenden Gottesverfolger wird ein mutiger Bekenner von Jesus. Wie ist das möglich? Sollte der Paulus, heißt er mittlerweile, nicht erstmal einen Glaubenskurs absolvieren oder irgendeine Schulung durchlaufen oder wenigstens ein paar Jünger kennenlernen? Nein, tut er nicht. Er redet von Jesus. Das ist eigentlich der Wahnsinn, denn das ist ja für diesen Mann gefährlich. Und er, keiner wie er, weiß, wie gefährlich das sein kann. Paulus setzt sich nicht nur dem Spott aus und dem Widerstand, sondern den Angriffen der Menge. Und das weiß er am besten und trotzdem tut er es und redet von Jesus. Er ruft es laut hinaus, dass Jesus der Herr ist. Welch ein Mut, Mut zum Bekennen. Ich glaube, dass wir diesen Mut zum Bekennen auch wieder brauchen. Dass wir von Jesus reden. Paulus sagt mal, dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen. Ich muss es doch tun und wehe mir, ich mache es nicht. Also da steckt eine Begeisterung dahinter, nicht ein erhobener Zeigefinger, der nicht, sondern eine wunderbare Begeisterung. Gell, wenn wir von etwas begeistert sind, dann müssen wir davon reden, oder? Wer von Ihnen hat den neuen Thermomix? War eine Riesendiskussion, gell? Ich habe einen ganz alten die Woche gekauft. Also ich koche begeistert mit dem Thermomix, aber noch mit einem alten. Und ich erlebe das immer auf Thermomix-Partys, wie begeistert man davon spricht, gell? Und es gibt immer wieder unter uns Frauen so die neuesten Hype-Science, was weiß ich, die ganz teuren Putzlumpen von Provin oder das HK-Waschmittel oder keine Ahnung was, ich darf keine Werbung machen, gell? Aber ich staune immer, was Frauen da in ihrer Begeisterung kein Blatt vor den Mund nehmen, sondern mutig sagen, Mensch, geh doch mal mit mir mit und probier das mal aus. Genauso müssten wir eigentlich von Jesus reden. Der große Clown Oleg Popow, Der begeisterte immer wieder sein Publikum. Der hatte eine Zirkusnummer, da war einfach dunkel in der Manege und er trug in der Hand einen Koffer. Es war nur ein kleines Fleckchen Licht irgendwo. Und mit seinem Koffer geht er, hat ein Klappstühlchen dabei, stellt es auf in diesem Lichtschein, räkelt sich auf seinem Stühlchen und nimmt Platz. Aber das Licht, das wandert weiter. Jetzt steht er im Dunkeln. Klappt sein Köfferchen zusammen, sein Stühlchen zusammen, geht dem Licht nach und lässt sich dort wieder nieder, wo es gerade so schön gemütlich und hell ist. Das Licht geht wieder weiter. Oleg muss wieder alles zusammenpacken. Und so geht das die ganze Zeit, bis er schließlich seinen Koffer aufmacht. Das Licht fällt in den Koffer, er schließt den Koffer und es ist total finster in der Manege. Und dann macht er seinen Koffer wieder auf und es wird taghell und der Beifall brandet auf. Wenn wir das Licht des Lebens gefunden haben, dann bitte nicht Koffer auf, Koffer zuklappen und für mich behalten. Bitte nicht. Sondern anderen, die entmutigt sind, ein Licht anzünden. Sperr doch diese Freude über Jesus, der dich beschenkt mit echtem Leben, nicht ein. Rede doch von diesem Jesus und von dem, was er für dich getan hat. Erzähl, wie er dir begegnet ist, vielleicht in dieser Woche. Berichte anderen, wie er dich ermutigt hat. Ich möchte euch einfach Mut machen zum Bekennen. Gell, vielleicht fürchten wir den Spott der Leute. Ich habe es da leicht reden, ich bin die Pfarrfrau, von mir erwartet das ja eigentlich jeder. Gell? Ich kann das professionell tun. Und vielleicht, ja, haben wir ein bisschen Angst, wie reagieren die Leute? Was mache ich mit dem schiefen Lächeln der Arbeitskollegen und wo komme ich denn da rein? Aber da, wo wir unbekümmert und mutig von Jesus reden, da werden wir auch die Erfahrung machen, dass Entmutigte aufhorchen. Wir müssen nur mit dieser Liebe von Jesus von ihm reden, denn die Menschen brauchen ihn. Sie brauchen ihn unglaublich. Christsein kann man nicht privatisieren, Christsein muss man publizieren, sagt Peter Hane einmal. Und wenn Christus in uns lebt, als dieser Ermutigende, als dieser neuschaffende Herr, dann kann das anderen nicht verborgen bleiben. Deswegen raus und runter vom Sofa und anderen von diesem Gott erzählt und ihnen gesagt, du bist geliebt. Es gibt keinen Grund, warum du mutlos sein müsstest. Gott schenkt dir eine wunderbare Zukunft. Er hat sie dir selber versprochen, dieses Jahr ganz besonders uns in den Kalender geschrieben. Siehe, ich mache alles neu. Was eine Ermutigung. Also diesen Mut zum Bekennen, den wünsche ich mir neu von Christen in unserem Land. Auch wenn unsere Gemeinden kleiner werden, dann muss es umso mehr hinausstrahlen. Paulus hatte diesen Mut zum Bekennen. Und faszinierend, er ist diesen Weg nicht blauäugig gegangen, denn Jesus hat ihm ganz genau vorhergesagt, dass er einiges wird leiden müssen, wenn er einen Weg mit ihm geht. Und deswegen brauchen wir auch ein weiteres, Entschuldigung, das habe ich jetzt überschupft, gell? Aber wir brauchen ein weiteres, wir brauchen auch Mut im Leiden. Paulus bekommt sofort Druck. Braucht nur wenige Tage, dann schmiedet man ein Komplott gegen ihn, man will ihn aus dem Weg schaffen, umbringen und dann seilen ihn in einer atemberaubenden Nachtaktion seine Freunde in einem Korb über die Stadtmauer ab. Jesus ruft den Paulus in die Nachfolge und er sagt nicht, ab jetzt bist du auf Rosen gebettet, in Watte gepackt und jetzt ist alles gut. Dann bräuchten wir keinen Mut mehr, oder? Das würden wir uns alle wünschen, aber so ist es nicht. Jesus sagt sehr ehrlich, es ist keine Spazierfahrt, mit ihm unterwegs zu sein. Aber man kann natürlich ein Leben mit einer Zugfahrt zum Beispiel vergleichen. Auch das Leben als Christ, da gibt es sonnige Abschnitte. Da fahren wir durch Felder und Wiesen und die Mohnblumen, die leuchten uns so entgegen. Und dann geht die Fahrt mühelos dahin und manchmal gibt es Weichenstellungen, die wir entscheiden müssen. Wohin soll es denn gehen? Manchmal wird es kurvenreich, manchmal wird es steil. Wir quälen uns einen Berg hinauf und schaffen die Steigung kaum. Oder es geht auf schwindelerregenden Felsvorsprüngen weiter. Dunkle Wolken ballen sich am Himmel. Und dann fährt der Zug in ein Tunnel ein. Und es wird finster. Schwarze Nacht. Und nur dieser kleine Lichtfunke vorne am Ende des Tunnels. Und es scheint uns wie eine Ewigkeit, bis man wieder da hinauskommt und ins Tageslicht hineinfährt. Denn niemals ist unsere Lebensfahrt frei von Problemen. Niemals. Wir leben hier auf dieser Erde und da gibt es viele Schwierigkeiten. Was wird mit steigender Arbeitslosigkeit? Was wird, wenn unsere Wirtschaft vollends ruiniert ist? Wie soll das denn weitergehen mit einer Gesellschaft, die mehr gegeneinander aufgehetzt wird, als miteinander jetzt an einem Strang zu ziehen? So viele Fragen, so viele Nachrichten, so viele Brandherde. Jesus verspricht uns nicht das Blaue vom Himmel, aber er verspricht uns in unserem Leben und in jeder Krise nah bei uns zu sein. Gell? Wir erleben wie jeder andere persönliche Krisen. Wir erleben Not, wir erleben Verzweiflung, wir erleben Angst. Wir leiden an Krankheit und strotzen nicht nur vor Gesundheit. Aber da ist ein Herr, der bei uns ist auf unserer Lebensfahrt. Christen geht's nicht besser, aber sie sind besser dran, weil sie diesen Herrn haben, weil wir diesen Herrn haben. Einen wunderbaren Lebensbegleiter, einen wunderbaren Zugführer. Corrie ten Boom sagte einmal, es kann finster werden, aber wenn es in einem Tunnel finster wird, dann wirft man nicht die Fahrkarte weg und versucht aus dem Zug zu springen. Dann vertraut man dem Zugführer. Christen haben einen Zugführer, dem sie vertrauen können. Wir erleben Gott gerade in der Krise, in der Not, in der Krankheit als diesen verlässlichen und absolut treuen Herrn. Und er bringt uns durch und steuert unseren Lebenszug in den Zielbahnhof. Trotz allem, was drumherum passiert. Ich habe das in meinem Leben so oft erleben dürfen. Im Jahr 99 erhielt ich die Diagnose Krebs. Das war noch vor unserer Mundelsheimer Zeit. Wir waren ganz jung verheiratet. Mein Mann hatte in dieser Woche seine Promotionsarbeit zu Ende geschrieben. Und wir hatten zwei Kinder. Der Jüngste lernte eben gerade das Laufen. Wir waren einfach eine glückliche, junge Familie. Und dann das. Und ich dachte, das gibt's nicht. Krebs, das trifft die Alten, aber doch nicht die Jungen. Und in dieser furchtbaren Hoffnungslosigkeit, was wird denn jetzt werden? Werde ich meine Kinder irgendwie ins Leben begleiten können oder ist mein Leben jetzt angezählt und vorbei? In diese wahnsinnige Mutlosigkeit des, wie soll ich das schaffen? Da rüstete mich Gott aus mit großem Mut. Und ich kam mir vor wie so ein Krieger, der jetzt in eine Feldschlacht zieht. Und als der Arzt mich fragte, wann wollen Sie denn mit Ihrer Chemo beginnen? Das sollte möglichst bald sein. Nächste Woche Montag oder verschiedene Termine oder fangen Sie gleich morgen an, sagte ich. Ich fange gleich morgen an. Und das war nicht Mut, der aus mir herauskam. Ich wäre am liebsten abgehauen. Sondern das war Mut, den dieser Herr schenkte. Gell? Er sagt, in der Welt habt ihr Angst. In der Welt habt ihr Angst. Aber mein Hasenherz, das hielt ich dem Herrn hin und er ermutigte mich, sei getrost. Ich habe die Welt überwunden. Oder dann später, ich kam gerade aus der Reha in Gunzenhausen und merkte, ich bin schwanger. Die Chemo war gerade ein paar Wochen vorüber. Ich ging zum Frauenarzt und der sagte, Frau Eisler, das schaffen Sie nicht, treiben Sie das ab. Wird schwerstbehindert sein. Und ich sagte, das kann ich nicht. Ich habe jetzt gerade mein Leben wiedergewonnen. Gott hat es mir wieder geschenkt. Wie kann ich ein so zerbrechliches Leben kaputt machen? Und so legten wir, mein Mann und ich, auch dieses kleine zerbrechliche Leben mutig in Gottes Hand. Und dann wurde 18 Monate nach meiner Krebsdiagnose ein Sohn geboren, 4 Kilo, heute verheiratet. Ein pumperl gesunder Junge, der mir bis heute Freude gemacht hat. Er hat damals dann Cello gelernt als Kind und ich habe mich jedes Mal in einen Sessel gesetzt, ihm zugehört und gedacht, stell dir vor, du hättest den Mut nicht gehabt und es gäbe dieses Kind nicht. Also Gott macht uns Mut. Du hast Angst, ja. Aber ich habe die Welt überwunden. Nelson Mandela sagte mal, ich habe gelernt, dass Mut nicht die Abwesenheit von Angst ist, sondern der Sieg über die Angst. Mit Jesus haben wir diesen Sieg. Wir haben ihn schon in der Tasche. Er macht es gut mit uns, garantiert. Otto Rudolf Wiemer dichtet einmal ganz anschaulich. Keine Chance, 6 Meter Asphalt, 20 Autos in einer Minute, 5 Laster, ein Schlepper, ein Pferdefuhrwerk. Die Bärenraupe weiß nichts von Autos. Sie weiß nicht, wie breit der Asphalt ist. Sie weiß nichts von Fußgängern, Radfahrern, Mopeds. Die Bärenraupe weiß nur, dass jenseits Grün wächst. Herrliches Grün, vermutlich fressbar. Sie hat Lust auf Grün. Man müsste hinüber. Keine Chance. 6 Meter Asphalt. Sie geht los, geht auf kurzen Stummelfüßen. 20 Autos in einer Minute. Geht los ohne Hast, ohne Furcht, ohne Taktik. 5 Laster, 1 Schlepper, 1 Pferdefuhrwerk. Geht los und geht und geht und geht und kommt an. Otto Rudolf Wiemer. Diese Bärenraupe ist ein Gleichnis für Mut und für Vertrauen. Die schaut nicht gelähmt auf die Unmöglichkeiten und auf die Probleme, sondern sie glaubt an ihre Chance und sie geht los. Der Glaubende macht es genauso, vielleicht wie Paulus. Er kann uns Mut machen, dieser Paulus, denn wie viele Schwierigkeiten hat er erlebt im Lauf eines Lebens? Wie hat er gelitten? Er erzählt es mal auf, was er alles erlebt hat, von Überarbeitung, Schläge, Todesdrohung, Gefangenschaft, Schiffbruch, Steinigung, Gefahren, Hunger, Durst und dann immer diese Sorge um die ersten jungen Gemeinden, wie werden die sich entwickeln. Und dann sagt er einmal in Römer 8 so wunderschön, ich bin überzeugt, dass die Leiden meiner Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die offenbar werden soll. Können Sie das mitsagen? Ich bin überzeugt, dass all das, was mir an Unmöglichem, an Bösem, an Abgründigem, an Schwierigem nicht begegnet, dass es nicht ins Gewicht fällt gegenüber dem, was sich einmal bei ihm erwartet. Paulus schaut hindurch auf das Ziel und dabei wird ihm klar, nichts wird diese Herrlichkeit erdrücken oder in den Schatten stellen. Ewige Nähe bei unserem Herrn, Hoffnung auf Zukunft. Genau das gibt uns Mut für die Gegenwart. Hast du schon Hoffnung auf diese Zukunft bei Jesus? Vielleicht steckst du gerade in einer schwierigen Situation. Vielleicht hast du Angst, dass du unter dem Schweren, was du gerade erlebst, kaputt gehst, krank wirst. Vielleicht steckst du im Leiden oder kennst jemanden, der so tief gerade drin steckt, dass er nicht weiß, wie soll es denn jetzt weitergehen. Und dann heißt es neu hören. All das Schwere fällt nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die bei Gott sein wird. Dieses Wissen, das macht leicht und das macht froh. Und da kann man weitergehen, weil man weiß, Gott bringt mich durch in dieses Ziel, ganz gewiss. Hans-Peter Reuer hat oft in Eidlingen gesprochen und ich habe meine Ausbildung bei den Diakonissen im Mutterhaus gemacht. Und der sagte einmal, er war ja ein sehr profilierter Redner und passionierter Bergführer und eigentlich ein sehr mutiger, waghalsiger Mensch. Er kam im Sommer ums Leben, in einem Sommer ums Leben mit seinem Gleitschirm, also wahrscheinlich durch eine Böe irgendwo an eine Felsformation gedrückt. Aber er sagte schon vorher in einem Interview auf dem Pfingsttreffen in Eidlingen, ob er denn nicht bei all seinen sportlichen Aktivitäten Angst habe vor einem Unglück, wurde er gefragt. Und dann sagte er, wenn ich heute sterbe, dann habe ich trotzdem schon gewonnen. Und jetzt löst er schon seinen Gewinn ein in der Ewigkeit. Wenn wir diesem Jesus folgen, dann haben wir schon gewonnen. Wir haben nichts, aber auch gar nichts zu verlieren. Und deshalb können wir allen Mut wagen und mutig sein. Ich habe in meiner Ausbildung ein ganz klein wenig Griechisch gelernt, vieles vergessen. Aber eins weiß ich noch, 1. Korinther 16, Vers 13, den habe ich Ihnen mitgebracht. Entschuldigung, ich bin zu beschwingt unterwegs heute. Hier sehen Sie nochmal den Paulus Kell, der sagt: Ich bin überzeugt, dass die Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit. Aber jetzt kommt's. In 1. Korinther 16, Vers 13 steht: Wacht, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Und als ich das aus dem Griechischen übersetzen musste, staunte ich nicht schlecht, denn für seid mutig steht hier Andritzestei. Merken Sie, da steckt mein Name drin, Andrea, gell? Andritzestei. Aber ganz egal, wie du heißt, ob Andrea oder Elke oder Britta oder Claudia oder Ute, ganz egal wie. Ich möchte dich ermutigen, sei mutig, wag diesen Mut, einen Mut zur Umkehr, einen Mut, Jesus zu bekennen und den Mut, wenn es sein muss, auch im Leiden fokussiert unterwegs zu sein. In Gottes Herrlichkeit. Dieser Mut, der tut uns gut. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke.